Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Sven?
Ja?
Wusstest du eigentlich, dass der englische Historiker David Goldblatt was ganz Kluges über den Fußball zu Papier gebracht hat? Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig bei Historikern und Philosophen, wenn die sich über Fußball äußern, aber er hat einen ganz klugen Satz zu Papier gebracht und der heißt: Fußball ist der Bindestrich eines fragmentierten Planeten. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Überschrift über das, was wir heute machen, dass der Fußball in seiner Grundstruktur und in seinen Emotionen, die ja egal, wo er gespielt wird, auslöst, etwas ist, was man immer, was die Emotionalität angeht, immer wieder findet, egal wo und wie er gespielt wird.
Du gehst ja richtig salbungsvoll in diese Folge rein.
Ist das nicht schön für dich?
Ich finde, das irritiert mich, ehrlich gesagt, nach der Nahtoderfahrung der letzten Folge, Burkhard.
Ach komm, so schlimm war es jetzt auch nicht.
Ein Bindestrich.
Eines fragmentierten, eines Planeten, der immer mehr auseinanderfällt. Und Fußball ist schon noch der Kit für alles.
Okay. Impliziert natürlich die Grundannahme, dass der Planet auseinanderfällt. Und darüber kann man ja trefflich diskutieren, ob es jetzt schlimmer ist denn je oder ob es nicht schon immer so war wie jetzt, nur die Wahrnehmung jetzt eine andere ist.
Das stimmt.
Genau. Mein Freund. Wir suchen viele Bindestriche und haben diesen größten Bindestrich des deutschen Fußballs in einem gefunden, der es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat. Und du bist auf einen fantastischen Titel gekommen, Burkhard. Und zwar:
Die ganze Welt ist ein Gutendorf.
Und er hat uns so viel Freude gemacht in all den Jahren und am Ende hat er es dann auch hierhin geschafft.
Die Fußballwelt trauert um Rudi Guttendorf. Die Trainerlegende ist vorgestern im Alter von 93 Jahren gestorben, wie seine Familie heute mitteilte. Als beruflicher Weltenbummler bekam Rudi Rastlos, wie er auch genannt wurde, einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Denn kein anderer Trainer hatte so viele internationale Engagements wie Guttendorf. Über 55 Jobs in mehr als 30 Ländern.
Und ich weiß, dass die Tagesschau sehr genau arbeitet, aber es ist gar nicht so leicht, das so mit Gewissheit zu sagen, dass es wirklich 55 Trainerstationen waren.
Das stimmt. Also Rudi Guttendorf bewegte sich im Rahmen seines Lebens und seiner Karriere auch oft im Ungefähren, auch in der Rückschau. Er hat ja mit journalistischer Hilfe, also mit Hilfe von Profis, ja auch ein wirklich fantastisches Buch zu Papier gebracht. Rudi Guttendorf mit dem Fußball um die Welt ist wie ein Abenteuerroman von Karl May. Fantastisch. Also du gehst rein in dieses Buch und denkst, boah, was für eine Geschichte. Und immer taucht der Guttendorf da auch, wo gerade echt besonders viel los ist, ob das nun irgendwie in den Befreiungskriegen in Nordafrika ist, in den frühen 60er Jahren, ob das in Afrika ist, wo es drunter und drüber geht, ob das in Chile ist, wo Allende von der Macht geputscht wird, von der Militärjunta, von Pinochet. Also er taucht immer da auf, wo echt unglaublich viel los ist. Und mich, Sven, hat das an einen Spielfilm erinnert, den ich sehr, sehr mag. Die Geschichte von Rudi Guttendorf, der immer da auftaucht, wo gerade Weltgeschichte geschrieben wird, an Forrest Gump.
Ja, das stimmt, das ist eine gute Idee.
Und der ist halt immer da, wo gerade echt richtig viel los ist und hat auch die Gabe, sich selbst dann auch direkt ins Zentrum reinzudrängen und redet darüber auch total gerne, schreibt darüber total gerne. Und dieses Buch kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Das gibt es vielleicht jetzt nicht mehr in der Buchhandlung, aber in Antiquariaten oder so kriegt ihr das auf jeden Fall noch. Rudi Guttendorf mit dem Fußball um die Welt, das stellen wir in die Shownotes rein, ist ein herausragender Abenteuerroman in Sachen Fußball.
Untertitel: Ein abenteuerliches Leben. Ich meine, ja, Rudi Guttendorf, also eine Szene ist ja auch die, wo er mit dem deutschen Botschafter mit der letzten Lufthansa-Maschine Chile verlässt, ja. Ne? Als da die Militärjunta übernommen hat und ja, das alles werden wir euch erzählen und es ist schon jetzt sicher, dass das ein Teil nicht sein kann.
Nein,
also bei einem Menschen, der so viele Jahre da erlebt hat, oder?
Ja, das werden auf jeden Fall zwei Teile und ich freue mich tierisch auch, weil es einfach so viele kuriose, ich meine, du hast recherchiert, ich habe recherchiert und wir haben, glaube ich, beide unterschiedliche Geschichten mitgebracht, unterschiedliche Episoden, die aber ein großes, ganzes, wunderbares ergeben werden. Also das wird, glaube ich, richtig speziell.
Und ihr werdet ihn auch zu Genüge hören. Es ist auch lustig, wie er so erzählt, auch vielsprachig, wie er unterwegs war. Du hast mir gesagt, Sven, dieses Bild auf dem Buch von ihm, das beschreibt für dich ganz genau diesen Rudi Guttendorf. Ich finde es fast zu verwegen, weil er kommt ja wirklich, gut, er war ein Playboy, das ist überhaupt nicht in Zweifel zu setzen, aber beschreib doch mal das Bild, das wir hier sehen.
Naja, er hat so ein wettergegerbtes Gesicht, sehr schmal, ein sehr offenes Gesicht, sehr neugierige Augen, wie ich finde. Er sieht mit seinem Drei-Tage-Bart.
Den hatte er ganz selten. Das ist das, was mich irritiert. Der Drei-Tage-Bart, er war immer sehr gepflegt.
Aber dieses Bild ist im Amazonas-Dschungel aufgenommen worden. Mhm. Und er war ein Freund von Werner Herzog, dem Filmregisseur. Und
der mit dem Kinski da immer.
Genau, der war mit Kinski gerade im Regenwald unterwegs. Mhm. Und war von Werner Herzog, der auch Fußballfan ist, eingeladen worden, da zu den Dreharbeiten zu Agier, der Zorn Gottes, aufzuschlagen. Und das hat er dann auch gemacht, der Rudi Gutendorf, und ist dann Zeuge einer besonderen Szene geworden. Ich meine, Klaus Kinski war wahnsinnig. Mhm. Ne, und mit Klaus Kinski im Regenwald oder im Amazonaswald so einen Film zu machen, ist echt schon eine Aufgabe. Und Klaus Kinski wollte mal wieder hinschmeißen, weil ihm das Gesicht eines Tonassistenten nicht gefiel und hat gesagt, wenn der nicht ausgewechselt wird, dann gehe ich. Und dann ist das zu Ende und es kam zu einem Riesenstreit. Es kam eine Nacht und am Morgen, der darauf folgte, ist dann Werner Herzog mit einer durchgeladenen Schrotflinte zu Klaus Kinski hin und hat sie ihm vor die Brust gehalten und hat gesagt, wenn du diesen Film jetzt hier abbrichst, bin ich ruiniert, aber bevor das passiert, sind wir beide tot. Und dann hat Klaus Kinski, das hat ihn, glaube ich, beeindruckt, dass da einer ist, der genauso wahnsinnig ist wie er. Und Rudi Gutendorf stand daneben und hat das alles beobachtet. Das war in Peru, ne?
Das war die Zeit
im Peru. Nee, das war im Amazonas. Ja, es kann sein, dass
das war Peru, weil da ließ er nämlich den Herzog eine Viertelstunde mitspielen auch. Stimmt. Als Verteidiger. Das sind Geschichten. Rudi Gutendorf.
Der hat auch so ein Äffchen noch hinten auf der Schulter drauf.
Kapuzineräffchen,
Also er hat auch dieses verschmitzte Lächeln und diese vielen Lachfalten rund um die Augen. Und ich habe ihn ja tatsächlich auch einmal zumindest getroffen, habe da nicht groß mit ihm geredet oder so. Das war auf einer Pressekonferenz schon in den 2010er Jahren, als es mit Schalke ausnahmsweise gerade mal nicht so lief. Und damals hatten sie sich gedacht, dass Roberto Di Matteo eine ganz gute Idee wäre, den nach Schalke zu holen. War es dann nicht. Und Rudi Gutendorf war, warum auch immer, auch bei der Präsentation von Di Matteo in der Pressearena und hat dann auch tatsächlich eine Frage gestellt. Ich kann mich aber leider nicht mehr erinnern, ob er die auch dann tatsächlich schon auf Italienisch gestellt hat und was er eigentlich von ihm wissen wollte. Aber alle schauten und drehten sich irgendwie verwundert um und dachten, ach, der Gutendorf ist hier.
Naja, der Gutendorf war ja, das war eine seiner beiden, so viele Erfolgsstationen gab es ja nicht im deutschen Vereinsfußball. Schalke war aber eine relative Erfolgsstation, da kommen wir natürlich auch noch zu. Der war immer wieder mal auf Schalke. Ne? Ich habe ihn auch einmal gesehen, das war im Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln. Da hat irgendwie die deutsche Fußballliga irgendein Jubiläum gefeiert oder die Bundesliga. Und da saß er zusammen, ich weiß noch, Manni Breukmann saß bei ihm und am Tisch. Und ich war noch so eine kleine Lampe, da ich dachte, nee, lass die da mal sitzen. Und das war auch ganz gut so. Aber ja, so war er, dieser Riegel-Rudi. Wir haben noch den Tagesschausprecher Jan Hofer im Ohr. Da sprach er von Rudi rastlos, wie er wirklich hieß. Und das fand er selber eigentlich gar nicht.
Ich bin nicht rastlos. Ich bin, möchte fast sagen, verrückt danach, Neues zu erleben, kennenzulernen. Der Wechsel fasziniert mich.
Ja, er sagte auch mal, der prickelnde Reiz des Ungewissen lässt mir keine Ruhe. Es hindert mich daran zu rasten. Gilt nicht nur für den Fußball. Ich meine, es ist ja unglaublich, was für Stationen er da hatte. Nepal, alle Kontinente hat er durch. In Australien auch, wo er ganz am Ende seines Lebens den Winter, den deutschen Winter verbrachte mit seiner zweiten Frau, mit der er in dritter Ehe zusammen war. Ja. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das schafft auch, glaube ich, nur Rudi Gutendorf. Der hat seine erste Frau zweimal geheiratet, hat sich zweimal scheiden lassen und dann eine 36 Jahre jüngere geheiratet. Und machen wir uns nichts vor, auch wenn er diese beiden Ehefrauen hatte, er hatte auch sonst ein Leben außerhalb der Ehe.
Frauen lieben erfolgreiche Männer. Das ist das. Der Erfolg ist das Parfum von Männern. Ja, und da habe ich auf diesem Jahrmarkt der Eitelkeiten habe ich dann auch mitgetanzt.
Ich habe einen Film gesehen, es gibt ja wahnsinnig schöne Dokumentationen rund um Rudi Gutendorf, da hat er dann später, es gab diese Lotto-Mannschaften, die hat er dann trainiert. Ja, ne? Und dann hat Horst Eckel noch mitgespielt und der war auch schon stramm fast 80, glaube ich. Und dann sagte der Gutendorf mit über 90, ja, seit ich den Eckel rausgenommen habe, läuft hier nichts mehr auf dem Platz und so. Ist total lustig, ne? Und da ist das ganze Dorf auf dem Bein. Bei diesen Lottospielen waren ja vielleicht 1000 Zuschauer. Rudi Gutendorf, mitten im Spiel siehst du die Sequenz. Er mit seiner, ich glaube, Bugatti-Brille, diese nachtönenden in der Sonne, diese großen Brillen, die man heute gar nicht mehr hat, die hatte er ja immer auf. Und dann steht er auf, der wird um die 90 gewesen sein, vielleicht Mitte 80 oder so. Und da war eine hübsche Frau am anderen Ende des Platzes und ging um den ganzen Platz, die Kamera hielt drauf und dann war er mikrofoniert und ging dann zu ihr hin und ganz, na, man kann sagen furchtbar oder charmant, wie auch immer, ging er zu ihr hin und sagte, Mensch, Sie, junge Dame hier, was für eine Freude, sonst trifft man Frauen wie Sie nur in Rom oder in Paris, kommen Sie hierher. Und die Frau war so geschmeichelt, dass dieser große Rudi Gutendorf, man kann sagen, ist total schmierig, aber so war er eben auch, ne? Und so begann er seinen Talk. Du weißt, wie er sein Leben dann verbracht hat, ne?
Ja. Also, er hat schon
im Café.
Ja, der hat schon immer die Augen offen. Sagen wir es so, er hat immer die Augen offen gehalten und wenn es dann sein muss, hat er die Hose noch aufgekriegt.
Wir können es sagen, wie es ist. Er hat dann selber in einer weiteren Autobiografie geschrieben, irgendwie zwischen Fidschi und Fucci und so, das ist irgendwie so ein Untertitel. Und das hat er bereut, weil seine spätere letzte Frau das nicht so gut fand mit diesen ganzen Frauengeschichten. Er hat gesagt, dieses Buch hätte ich nicht schreiben dürfen, aber es ist nun mal so, wie es ist.
Ja, das stimmt. Und um vielleicht noch einen Eindruck davon zu kriegen, der Gutendorf war natürlich, ja, mit den Frauen war er sehr beschäftigt und ja, er hat sich schon auch so in seinem Ruhm sehr wohl gefühlt und hat auch die große Bühne sehr genossen, aber er ist auch immer wieder ins ganz kleine Fußballleben eingetaucht, zum Beispiel Mitte der 70er Jahre in Botswana und hatte da die Aufgabe, innerhalb kürzester Zeit eine Nationalmannschaft aufzubauen.
Unsere Kabine oder unser Raum, wo wir uns umgezogen haben, das war eine Wellblechbaracke. Und weil es ja sehr heiß ist, hat die sich aufgeladen, ist über 50 Grad, wie ein Backofen. Und das waren die Bedingungen und natürlich kein Rasen, sondern nur Staub.
Wahnsinn. Aber so war es ja dann wirklich. Also wenn du da die Fotos siehst und die Bewegtbilder, die es von Rudi Gutendorf gibt, der ist auch echt dahin gegangen, wo es wehgetan hat zum Teil.
Ja, weißt du, welchen Gedanken ich hatte, als ich das Buch gelesen habe? Also man glorifiziert vielleicht ja auch leichter, wenn man sich mit solchen Persönlichkeiten beschäftigt. Aber es gibt auch, finde ich, so in seinen ganzen Erzählungen so diesen Unterton, wo ich immer denke, boah, Alter, das könntest du jetzt heute aber auch so nicht erzählen. Also über zentralafrikanische Spieler schrieb oder schreibt er halt auch häufig, dass sie mit ihrer tiefschwarzen Haut dann und ihrem athletischen Körper und diesen blendend weißen Zähnen, wenn der Mund sich zu einem Lächeln öffnete. Also das ist alles noch so okay, aber es ist halt eigentlich nicht das, was du unbedingt lesen willst.
Ich weiß und auch, das war eben in der Zeit ein anderes Ding. Es war auch eine andere Bundesrepublik und da hatten auch Trainer zum Teil eine andere Funktion. Also das war ja bei Sepp Herberger und den Gastspielen in der Sowjetunion seinerzeit auch ein anderes Thema. Also es war schon ein anderer Auftrag, das muss man sagen. Er sagte aber auch, ich fühle mich nicht wie jemand, der in eine Kolonie geht. Also ihm war, glaube ich, dieses Völkerverständigende, war schon ein immer innerer Auftrag, sein ganzes Leben lang.
Es hat ihn immer wieder rausgezogen, ja, und das fing ja schon echt früh an, dieses Fernweh irgendwie mit dem Beruf zu verbinden. Und das finde ich an ihm einfach so faszinierend, dass der schon zu einer Zeit dieses Fernweh ausleben wollte, als das ja noch völlig handelsunüblich gewesen ist. Und das hat sich ja wirklich bis in den Spätwinter seiner Trainerkarriere durchgezogen.
Die vorletzte Station Ruanda. Ja, ne? Also und Ruanda hat ja intern so viele Probleme mit Tutsi und
1 Million Tote.
Genau,
Hutu, im Bürgerkrieg.
Also im Bürgerkrieg. Und
was für ein Gemetzel, ja.
Genau, kommen wir auch noch zu, aber da habe ich zum Beispiel auch eine Ansprache von ihm auf dem Trainingsplatz. Da waren die mal in Deutschland, bereitet sich auf ein Spiel vor und 9 seiner Spieler, ich meine 9 aus der Nationalmannschaft, sind dann nach Belgien geflohen, um da Asyl zu bekommen und trotzdem steht er da auf dem Platz. Er sagt, das sind heftige, erschwerte Bedingungen mit einem Übersetzer. Und hat denen erzählt, Leute, so mit Hacke Spitze, ja, wie vielleicht auf dem staubigen Platz bei euch im Dorf, könnt ihr hier in Europa nicht spielen?
Ich sehe das, jedem Spiel macht ihr hier diese und diese, wo ihr einfach spielt. Du hast keine Chance in Deutschland. Die schicken es am zweiten Tag wieder heim, wenn du diesen Scheiß machst.
Der Übersetzer. Also, ja. Was für ein Leben, Rudi Gutendorf.
Das musst du erstmal auch übersetzen. Ne?
Ja, ja.
Ihr habt keine Chance!
Brauchst du eigentlich gar nicht zu übersetzen.
Nein, eigentlich nicht.
Glaube ich nicht.
Ja.
Und das zieht sich ja auch durch Gutendorfs Karriere, dass er so eine latente Unzufriedenheit mit dem Dargebotenen doch verspürt und dass seine Spieler eigentlich in der Rückschau fast alle minder bemittelt waren, bis der Rudi sie in die Finger kriegte und formte, vor allen Dingen über Konditionsarbeit. Das war ja für ihn ganz wichtig. Und er war ja nicht nur Entwicklungshelfer in Sachen Fußball in Afrika, sondern auch in den USA Mitte der 60er Jahre. Und das war damals so spannend auch für die ARD, dass sie ein Fernsehteam auf die Fersen von Rudi Gutendorf heftete und die sich dann mit ihm beschäftigten in seiner Zeit, als er in St. Louis Trainer innerhalb der wilden Liga gewesen ist.
Rudi Gutendorfs Reaktionen bei Spiel und Training seiner St. Louis Stars verraten viel.
Long, 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 and try no one touch and move if you have played the pass. Go in the right position.
Primitive Grundregeln bleiben vielen Spielern ein Buch mit 7 Siegeln.
You have to give the pass and to go in a position, not pass and stand.
Vor allem die völlig unerfahrenen Amerikaner bringen ihn zur Verzweiflung. Manche kommen in Slippern zum Training.
I told you 1000 times also to not to come with these shoes. You slip.
You slip.
Rudi Gutendorf.
Pistol, you slip.
Also wenn ihr denkt, ja, okay, wir sind mittendrin. Nein, das war erst der Anfang. Wir haben uns vorgenommen, so ein paar Schlaglichter auf sein Leben zu werfen und dann eigentlich ab jetzt sein Leben mehr oder weniger chronologisch durchzuerzählen, weil da gibt es so viele Geschichten. Ja. Und ich freue mich da sehr drauf. Ihr seid hier bei Jogo Bonito und der Folge
Die ganze Welt ist ein Gutendorf.
Und gleich geht's weiter. Wir haben Reaktionen von euch bekommen, die wollen wir an dieser Stelle natürlich auch vorlesen. Vielen Dank, dass ihr geschrieben habt an info@jogo-bonito.de. Die Info findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Da gibt's den Club de Jugadores und 2 Links zu Auftritten, Burkhard. Wir treten zweimal auf. Einmal am 11. April im Deutschen Fußballmuseum im Rahmen des Stadions der Träume.
Genau, da könnt ihr noch Karten euch ziehen. Und am 5. Juni sind wir wieder in der Zeche Karl in Essen.
Beide Abende grundunterschiedlich, wann auch immer wir mit Jogo Bonito auftreten, ist das eine Folge, die wir aufzeichnen und später dann irgendwann auch veröffentlichen. So, geschrieben hat, wir sind bei den Mails. Klaus, er schreibt, hallo Sven, hallo Burkhard, ich liebe euren Podcast und merke erst jetzt, was ich all die Jahre vermisst habe. Mein bester Freund hat mich um Weihnachten rum auf euch aufmerksam gemacht und seitdem höre ich eure Beiträge ab dem Anfang. Bin jetzt circa bei Ostern 2023 angelangt. Jeder Auto, Moment, er hört, also dass wir seine Mail vorlesen.
Das wird er in einem Jahr hören.
Ist so, ne? Alles zeitleistet.
Ja, aber ja. Du weißt ja nicht, wenn er viel Auto fährt, vielleicht auch schon in Sommerferien.
Jede Autofahrt mit euch ist ein Genuss. 2, 3 Sätze zu mir. Ich bin 68. Mein Erweckungserlebnis war ein Besuch mit meinem Vater im Georg-Melches-Stadion in Essen beim Regionalligaspiel RWE gegen Marl-Hüls. Alleine ging ich später zu den Spielen der Aufstiegsrunde Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und zu den Bundesligaspielen von RWE. Mein Onkel hat in der Meistermannschaft von RWE gespielt. Wow! Mhm. Paul Janel. Er bekam für jedes Spiel 2 Ehrenkarten. Oft nahm er mich mit ins Stadion und die letzten 100 Meter haben gefühlt 20 Minuten gedauert, weil er ständig angesprochen wurde und Bekannte traf. Ich bedanke mich bei euch mit 50 Euro, die ich Montag überwiesen habe und hoffe, dass ihr noch lange weitermacht. Themen gibt's ja genug. LG Klaus. Klaus, vielen Dank für deinen Beitrag im Club de Jugadores und das macht in mir direkt das Kopfkino an, zumal ich jetzt bei Christoph Dabrowski in der vergangenen Woche war. Dem Essener Trainer und habe lang mit ihm gesprochen. Es gibt ja wirklich hochfliegende Träume bei RWE, läuft ja zurzeit ganz gut. Ich würde sagen, das natürliche Jagdrevier von Rot-Weiß Essen sollte mal mindestens die zweite Liga sein. Widersprichst du da, Burkhard?
Nein, überhaupt nicht.
Ne? Vielen Dank für die Mail.
Und wo da gerade die Rede von Marl-Hüls gewesen ist. Marl-Hüls war ja
erkältet ein bisschen. Was ist denn da los?
Ja, es geht ja rum hier. Auf jeden
du
Fall.
Sitzt hier auf Spuckdistanz.
Ja, Alter, jetzt reg dich mal nicht so auf. Also, Marl-Hüls.
Ja.
Saug den Hupe mal ab da.
62, ja. 63 war da ja Rudi Gutendorf auch Trainer.
Ja, das stimmt.
Das war ja seine,
bevor es nach Duisburg
ging. Genau, bevor es nach Duisburg ging. Und man sagt, da hätte er auch den Riegel erfunden, seinen berühmten Abwehrriegel, oh ja, in Mahlhöls. Also womöglich war unser Hörer damals im Stadion dabei und hat das erlebt.
Ja, ja, sehr schön.
Und weil wir dann uns auch gleich in die 50er Jahre in die Schweiz begeben werden, die ja auch eine große Rolle spielt in der Karriere von Rudi Gutendorf, eine Mail aus einer Halbexklave aus Jestetten. Weißt du, was eine Halbexklave ist? Das ist wie so ein deutscher Zipfel in der Schweiz drin.
Okay.
Nur über so einen ganz schmalen Zuweg
zu erreichen. Also wie eine Halbinsel, die dann über einen, muss ja über einen.
Ja, genau. Weg, also eigentlich sein, schon dicke drin im Schweizer Staatsgebiet, aber dann doch nicht. Ja? Und das ist eine Mail, die von Nicolas Danner gekommen ist, die wirklich toll ist, weil sie uns auf eine Geschichte gebracht hat oder gestoßen hat, die wir nicht kannten. Also er schreibt: Hey Sven, Bo und Burkhard, zuerst möchte ich mich bei euch für den wunderbaren Podcast bedanken. Jede Woche nehmt ihr mich mit in die Geschichte des Fußballs. Auch ich hätte eine Kleinigkeit dazu beizutragen, bei der es sich um die Heimreise unserer WM-Helden von 1954 handelt. Immer wieder wird erzählt, dass Singen, also die Stadt Singen, der erste Stopp auf deutschem Gebiet gewesen sei. Das stimmt aber so gar nicht. Der erste Halt war in dem beschaulichen Jestetten, das in einer Art Halbexklave liegt, durch diese der Zug fahren musste. Ich hänge euch einen kleinen Zeitungsartikel der Schaffhauser Nachrichten dazu mit an. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und so weiter und so fort. Liebe Grüße von Niklas. So, dann hat er auch tatsächlich das rangehängt.
Ach.
Und die Schaffhausener Nachrichten haben sich also mit dieser Geschichte beschäftigt. Also wir erinnern uns ja, ja, jeder von uns hat ja das Wunder von Bern gesehen, erinnert sich an diesen prächtig geschmückten Zug, der dann in diesen menschenüberfluteten Bahnhof von Singen einfährt. Der Reporter, der sich versucht irgendwie durchzukämpfen,
ja, klar,
zu den Waggons, und die Nationalspieler, die mit Geschenken überhäuft werden, kriegen einen Schinken hier, einen Staubsauger da und so weiter und so fort. Und alle, ich auch eingeschlossen natürlich, haben gedacht, dass Singen ja tatsächlich der erste deutsche Bahnhof gewesen ist. Und das war aber wohl tatsächlich nicht so, denn der Zug musste durch Jestetten fahren, also durch diese Halbexklave. Die Schaffhausener Nachrichten schreiben also in ihrer Ausgabe vom 26. Juni 2018, nachdem in Lottstetten die Landesgrenze passiert wurde, sollte der Sonderzug bis Singen durchfahren, wo ein Empfang geplant war. Konrad Jenny war damals Bahnhofsvorstand auf dem Jestetter Bahnhof. Die Kunde, dass die Helden von Bern durch Jestetten fahren, ging wie ein Lauffeuer durch das Dorf, und schon früh versammelten sich die Leute samt Musikverein auf dem Jestetter Bahnhof und wollten wissen, wann denn der Sonderzug endlich ankommt. Als der Bahnhofsvorstand sagte, dass der Zug gar nicht halte, brachten die Musiker ihre kostbaren Instrumente nach Hause und kamen erzürnt zurück. Zusammen mit einer Gruppe vom Sportverein drohten sie, sich auf die Gleise zu setzen. Jenny, also der Bahnvorstand, telefonierte mehrfach mit der SBB-Leitstelle, also von der Schweizer Bahngesellschaft, die mit den Fußballverantwortlichen verhandelte. Nachdem es kein Pardon gegeben hatte und es immer wieder hieß, kein Halt in Jestetten, ging Jenny kurz entschlossen ins Stellwerk und stellte das Signal für den Lokführer auf Rot. Kurz vor 16 Uhr rollte dann der Sonderzug langsam ein. Wir hatten noch nie so einen schönen Zug gesehen, sagten die Augenzeugen. Konrad Jenny bildete mit Zöllnern eine Menschenkette, um die jubelnde Masse vom Bahngleis fernzuhalten. Als sich die Türen und Fenster öffneten und der Kapitän Fritz Walter den Weltmeisterpokal zeigte, gab es kein Halten mehr. Der Lottstädter Jäger Gustav Baumann überreichte als erster einen Waldblumenstrauß. Der Gastwirt Max Frank kam dann mit einem Ring Fleischwurst daher und junge Mädchen streckten den Spielern ihre Poesiealben entgegen.
Nein, wie geil ist das denn?
Ist das eine herausragende Geschichte?
Geschichte wird neu geschrieben.
Ich finde es so toll. Vielen, vielen Dank für diese Episode. Ich habe Tränen der Rührung.
Ja, super.
Ganz ehrlich.
Der Waldblumenstrauß, ja, oder?
Und jetzt
stell dir vor, bei der Freude, die du jetzt hattest, ne? Wir sind ja auch im Themenumfeld Bahn.
Ja.
Damals wäre so einer wie Klaus Weselski, ja, im Spiel gewesen.
Ja.
Ich glaube, die Bahn hätte selbst diese Exklave gar nicht erst erreicht.
Weil die gar nicht gefahren wäre.
Also, oder?
Nein, der wäre nicht gefahren. Der
also früher dazu war doch alles besser. Ja, vieles.
Es war auf jeden Fall anders.
Es war anders. Ach, wie schön. Ja, also schreibt uns gerne an info@jogo-bonito.de. egal woher, aus der Schweiz, aus Österreich, ich sehe das ja immer, ich bin ja hier der Statistiker, wir werden überall gehört. Es gibt sogar Hörer in Russland.
Ach.
Das kann man erfassen und gucken, wo werden wir in der Welt gehört? Ja, richtig, absolut. Also viele in den USA. Mhm. Ne? Mhm. Auch in also
dürfen wir hier nichts gegen, dürfen wir hier dann trotzdem sagen, dass wir Putin nicht gut finden?
Das ist Bockert. Also das ist, ein großer Verbrecher der Menschheitsgeschichte.
Das ist so.
Wir sind bei einem ganz anderen, der immer die Bindestriche gesucht hat und, glaube ich, auch die Freuden im Leben gesucht hat. Und die Freude, man kann sich ja schon die Frage stellen bei Rudi Gutendorf, wir biegen wieder ein in seine Biografie. Wie wird jemand so, wie er ist, der immer wieder auch sagen musste, wie viel Geld er verdient? Ja, wo auch immer er war, er sagte, ich habe schon unglaublich viel Geld verdient. Oder damals, als er dann in Japan als Trainer ziemlich erfolgreich war. In Japan hatte er eine richtige Erfolgsstation. Ich glaube, zweimal einen Pokal gewonnen da. Sagte, ich bin der bestbezahlte Trainer der Welt. Also er ging da immer ganz offen mit um, fuhr mit einer S-Klasse durch die Bundesrepublik der 60er Jahre. Liebte das süße Leben. Ja, aber wo kommt das her, wenn man, wie Rudi Gutendorf 1926, das ist ja auch so ein Jahrgang, der dann später gezogen wurde im Zweiten Weltkrieg, in Koblenz geboren wurde. Wie wird man dann so?
Ich glaube, dass das viel mit seinem Vater zusammenhängt, denn sein Vater war der erste Fahrschullehrer in Koblenz. Und er hat, glaube ich, auch so einen Lebensstil entwickelt oder wollte den haben, der für die damalige Zeit gar nicht so typisch gewesen ist. Und quasi als Kontrast dazu war ja auch noch die Gutendorf-Mutter da. Und Frau Gutendorf ist, glaube ich, in einem katholischen Kloster groß geworden oder ist er erzogen worden, kam also mit dem Katholizismus in jeder Pore ihrer Haut in diese Ehe hinein. Und ist das auch nicht losgeworden und hatte deshalb ja dann auch in den ersten Jahren von Gutendorf, die er als Fußballer verbracht hat, immer große Probleme, am Sonntag irgendwie auf den Sportplatz zu kommen und ihrem Jungen zuzugucken, weil sie das einfach nicht gut fand, weil das mit ihrem Glauben irgendwie kollidierte, dass man am Sonntag, am heiligen Sonntag eben Fußball spielte, sowas ganz Profanes machte.
Ja, und ihr Rudi hatte ja dann schon echt weit oben gespielt, aber sie war eben nicht am Platz und das hat schon Rudi Gutendorf auch beschäftigt.
Meine Mutter ist nie mitgegangen, weil die Angst hatte, ich würde verletzt werden. Einmal haben wir sie mitgeschleppt und haben wir gegen Trier Kürenz, die waren damals in der Oberliga, gespielt, haben 5-0 gewonnen, ich habe alle 5 Tore geschossen. An die Zuschauer gekommen und haben gesagt, Frau Gutendorf, Sie müssen jetzt immer mitkommen.
Ja, ist sie aber nicht. Rudi Gutendorf, ja, der Sohn eines Fahrlehrers, der übrigens auch Kassenwart war in seinem ersten Fußballverein, dem VfB Lützel. Da war der Kassenwart und da gab es dann die Berührungspunkte mit dem Fußball, was ja auch nicht so selbstverständlich war. Es gab ja auch viele Turner und ich weiß nicht was, aber es war dann der Fußball und nicht nur von Rudi, sondern auch von seinem Bruder Werner. Und Werner war ein interessanter, der wie Rudi Gutendorf beim TuS Neuendorf unterwegs war, aber später beim FC Bayern München 56 Oberligaspiele gemacht hat. In der Phase, in der Bayern München eben dann in der Oberliga spielte und ja sich erstmal wieder berappeln musste nach dem Zweiten Weltkrieg. Finde ich interessant, wohin die Wege gehen. Und irgendwo habe ich dann auch gelesen, ich glaube du auch, aber das wurde nie wirklich aufgelöst, zumindest mit dem Wissen, das wir haben, dass sein Bruder nach dem Krieg 4 Jahre anscheinend in den Bau gegangen ist. Wir müssen da sowieso immer mit anscheinend und möglicherweise und so arbeiten, weil so richtig mit allerletzter Gewissheit kann man bei Rudi Gutendorf nicht viele Sachen verkaufen.
Nein, aber er hat die Fiktion immer als ureigenes Recht wahrgenommen.
So.
Und so erzählt er auch seine Geschichten. Ich finde das gut. Man kann das Leben auch zuspitzen, finde ich.
Der Koblenzer Junge, der dann da spielte, der kam in die erste Mannschaft des TuS Neuendorf über eine Arithmetik, die irgendwie pervers war, weil immer mehr Spieler in den Zweiten Weltkrieg eingezogen wurden. Und so begann seine Zeit schon mit 16 Jahren als Nachrücker in der ersten Mannschaft, weil immer wieder aufgestockt werden musste.
Und weil der Spielbetrieb, das wollten die Nazis ja so haben, sie wollten ja so lange wie möglich irgendwie Normalität vorgaukeln können, auch über einen regulären Ligabetrieb. Deshalb wurde ja der Fußball auch nicht eingestellt, anders als im Ersten Weltkrieg, als die Meisterschaft ja dann ausgesetzt wurde, hat man ja den Meisterschaftsfußball bis 1944 in den Sommer hinein irgendwie durchgezogen unter allen möglichen Problemen und Hindernisstellungen. Unter anderem dann eben auch, indem man A-Jugendliche in den Herrenbereich hochgezogen hat, wie zum Beispiel dann Rudi Gutendorf.
Und er spielte dann da mit einem seiner Vorbilder, der auch später als Trainer naja, dann auch in der Kritik stand, ihm wurde dann vorgeworfen, er ließe zu langsam spielen, sei nicht innovativ genug und, und. Mhm. Jupp Gauchel oder auch Karl Adam, das war auch ein Nationalspieler, mit dem, naja, dieser Rudi Gutendorf dann Berührungspunkte hatte. Und ich meine, auch er wurde dann eingezogen, 44. Mhm. Aber so wie ich das verstanden habe, hatte er so ein Leben zwischen zu Hause spielen und nicht ganz an die Front
kommen. Er war in der Etappe, ne, war so in der Truppenbetreuung, glaube ich, eher zuständig und ist dann aber trotzdem auch in französische Kriegsgefangenschaft.
Ist das Etappe? Mhm. Okay.
Ist dann in französische Kriegsgefangenschaft geraten. Mhm. Und ist da an der Ruhr erkrankt und komplett abgemagert und ist dann auch aus dem Feldlazarett entlassen worden, weil einfach die Ruhr hatte.
Ja.
Also das ist einfach furchtbar. Ne?
Nicht mehr vom Klo runterkam.
Nein, kam nicht mehr runter und ist dann nach Hause nach Koblenz gekommen, Elternhaus zerstört, sein Bruder im Gefängnis damals schon. Und dann fangen die halt trotzdem wieder irgendwie an mit dem Fußball.
Ja, aber er kommt dann eben zu Hause an. Das erinnert mich an... Naja, was heißt meine Familiengeschichte? Mein Opa hat die aufgeschrieben. Die 6 Kinder waren in alle Himmelsrichtungen verstreut und dann am Kriegsende, da waren welche irgendwo in Österreich, andere wieder im Norden und man kam wieder irgendwann zurück und dann hat man erst die Information, was mit den anderen passiert ist. Und so ging es auch dem Rudi Gutendorf, der dann in Koblenz wieder ankam und da erfuhr er davon, dass sein Vater im Krieg gefallen ist.
Vielleicht der schmerzlichste Augenblick in meinem Leben, dass einer, der mich kannte, gesagt hat, ja, da ist sowas schad mit deinem Vater. Und da wusste ich, dass er gefallen ist im Krieg. Da sind mir die Tränen runtergelaufen und habe mich dann über den Brotbeutel, Rucksack gebeugt und da sind dann tropf die Tränen reingelaufen. Mein Vater sehr geliebt.
Das ist Trauer, das ist Schmerz. Und ich versuche darin zumindest eine Antwort zu finden, dass er sagt, jetzt will ich das Leben
auskosten.
In den Jahren, die mir bleiben, es waren dann 93, auskosten. Und es ist die Flucht nach vorne und es ist das Genießen und das als solches konservieren zu wollen. Er hat immer gesagt, du kannst sowas wie Leidenschaft nicht konservieren, aber es ist der permanente Versuch, das immer und immer wieder zu erleben.
Mhm. Weißt du, was für mich aber auch bezeichnend ist in diesem Tondokument, was wir gerade gehört haben, die ist die Tatsache, dass selbst ein gestandener Mann wie Rudi Gutendorf, der sich zurückerinnert über 30, 40 Jahre an diese Szene, wo er eben erfährt, dass sein Vater gefallen ist im Krieg, sich noch dafür rechtfertigen muss, dass er geweint hat. Mhm. Weil deutsche Jungs immer noch nicht weinen dürfen, auch wenn es viele, viele Jahrzehnte später ist. Ist das irgendwie, kommt man als deutscher Junge noch in so eine Rechtfertigungshaltung, warum man vor anderen geweint hat?
Ja.
Und das finde ich ist auch so ein indirektes Merkmal dafür, wie diese Zeit gewesen ist. Ne? Oder ja, man über Bande erfährt man quasi, dass das einfach ein merkwürdiges Leben gewesen ist damals.
Ja. Ja, und dann ging es halt, du hast es gesagt, er war wieder da und dann ging es spindeldirr wieder los mit dem Fußball und relativ schnell bei ihm auch mit dem Trainerdasein. Also er hat aktiv gespielt, hat ja auch relativ viele Oberligaspiele da feiern dürfen, war auf dem rechten Flügel zu Hause und ja, wahrscheinlich ein ziemlich guter Fußballer, aber er war eben auch Honorartrainer. Aber wenn man guckt, wie was für Honorare das waren, also eben Koblenzer Raum ist er dann abends mal hierhin gefahren, mal dahin gefahren, hat dann eben trainiert für 15 bis 20 Mark pro Abend und Essen. Wichtig, Kalorien ja, waren eine Essen. Währung.
Ja, und er war nach von Hungerhaken, Rudi Gutendorf, ne, musste ja dann seine Spielerkarriere, also die ganz großen hochfliegenden Pläne, musste er dann auch relativ früh beerdigen in den 50er Jahren, weil er an TBC erkrankt war. Also da musste er ein Jahr aussetzen und ist dann auch in die Schweiz gegangen, um dieses Leiden auszukurieren, hatte dann zwischendurch noch den Trainerschein gemacht bei Sepp Herberger in Köln. Und dann saß er also in der Schweiz. Und im Nachhinein sollte sich herausstellen, dass das eigentlich sein großes Glück war.
Ja, er hat dann da angefangen in der Schweiz bei dem FC Blue Stars Zürich.
Als zweite Liga.
Spieler, Trainer, aber vor allem als Trainer. Und dann ging es für ihn relativ schnell zum FC Luzern. Und das war eine Station, also seine erste große und das war auch seine längste.
Ich bin, das habe ich immer wieder gesehen, ein Kurzstreckenläufer. Mich hält es nicht so lange an einer Stelle. Mit Ausnahme von Luzern, wo ich 6 volle Saisons trainiert habe
auch zu einer Spitzenmannschaft in der ersten Liga wurde.
Ja, er ist mit dem FC Luzern aufgestiegen in die erste Liga und hat dann da auch den Pokalsieg geschafft in der Schweiz. Das war sein erster großer, nennenswerter Erfolg als Trainer. Und dann ist aber in der Schweiz sind auch viele merkwürdige Dinge passiert. Es gab dann eine Untersuchung, ja, eine polizeiliche Untersuchung, weil er, weil ihm vor Unzucht mit einer Minderjährigen vorgeworfen wurde. Und er ist dann auch in Untersuchungshaft gekommen, relativ schnell wieder freigekommen, weil man herausfand, dass ein Spieler, der von ihm nicht so wirklich berücksichtigt worden war im Meisterschaftsbetrieb, diese Geschichte erfunden hatte. Mit seiner eigenen Freundin wurde da was vorgespielt und vorgegaukelt, was es so nicht gegeben hatte. Ein paar Monate später wurde das Verfahren dann komplett eingestellt. Aber es hatte dann auch zur Folge, dass er im darauffolgenden Sommer keine Aufenthaltsgenehmigung mehr bekam in der Schweiz und das Land wieder verlassen musste.
Und so ging es für ihn erstmal wieder nach Deutschland, aber dann ging es direkt für ihn mal wirklich in die große, weite Welt. Denn, Burkhard, für Rudi Gutendorf ging es, und das war ein staatlicher Auftrag, ne? Ging es nach Tunesien.
Ja, und auch das war, ich weiß nicht, ob er der erste deutsche Trainer war, der im Ausland tätig wurde, aber das war natürlich damals auch etwas völlig Neues. Also keiner hatte irgendwie Erfahrung, wie deutsche Fußballtrainer im Ausland arbeiten, wie sie da unterkommen, welche Bedingungen sie da erleben müssen. Aber er bekam die Anfrage aus Tunesien über das Auswärtige Amt in Bonn gestellt, dahin zu kommen und den, jetzt muss ich gerade mal gucken, US Monastir zu betreuen. Das war der Lieblingsclub des tunesischen Staatspräsidenten und der ist dann also dahin und auf dem Weg dahin hat er aber kurz vorher noch vor der Abreise noch den Bundeskanzler getroffen.
Die erste Stelle nach Tunesien ist vom Auswärtigen Amt praktisch als Probe gemacht worden, um mal zu sehen, ob das klappt, wo Konrad Adenauer mich noch verabschiedet hat. Machen Sie die Jut, Herr Judendorf, sonst nehmen die eine von der Sowjetzone. Denn die DDR-Leute haben auch Trainer aus politischen Gründen rausgeschickt.
Das war wirklich so, ne? Also man hat den Fußball als Vehikel benutzt, um auch Ideologie in Länder zu tragen, die vielleicht ideologisch noch gar nicht gefestigt waren oder noch gar nicht wussten, wo der Hase langläuft oder in welche Richtung es gehen soll. Das war damals Weltpolitik. Das haben die, ja, Sowjets haben das gemacht, die Amerikaner haben das gemacht und die Deutschen und die DDR halt auch.
Ich meine, das war in den 60er Jahren, ne? Frühen 60er Jahren, wenn du da natürlich guckst, wo er da hingefahren ist. Da gab es noch gar nicht Container und solche Frachtlogistik wie jetzt. Da wurden wirklich Schiffe verladen. Es gab Hafengebiete, es gab koloniale Clubs, wo sich getroffen wurde. Es war alles sehr konzentriert. Man war nah bei den Machthabern dran als Trainer. Und das hat er immer wieder gesagt. Bist du sofort natürlich in den obersten Zirkel eines Landes gewesen und hast eine ganz andere Sicht auf das Land gehabt. Also das ist ja schon echt spektakulär, diese erste Station in Tunesien.
Ja, apropos Sicht oder Aussicht. Er hat ja auch eine relativ spektakuläre Unterkunft gefunden in Tunesien. Am besten, er beschreibt sie selbst.
Ich habe auch dann eine Villa bekommen am Meer und habe erfahren, dass das der frühere Gefechtsstand dieser Villa von Rommel gewesen ist in dem Feldzug, wo Rommel mit dem Afrikakorps gegen die Engländer gekämpft hat.
Den man auch Wüstenfuchs nannte.
Ja, aber kleiner macht das nicht, der Gutendorf. Ne? Er muss immer am ganz großen Rad, muss er noch mitdrehen. Und dazu passt auch die Geschichte. Er war einigermaßen erfolgreich mit Monastir und wollte aber natürlich noch besser werden und hat dann davon Wind bekommen, dass im angrenzenden Algerien, das sich zu der Zeit ja im Befreiungskrieg gegen die Franzosen befand, dass da zwei algerische Fußballer unter Vertrag standen, die auch Nationalspieler waren und die so gut waren, dass sie seiner Mannschaft helfen konnten. Und er hat die dann tatsächlich angeworben und die haben dann bei ihm gekickt und nachts haben sie dann gegen die Franzosen gekämpft.
Die praktisch nachts Bomben geworfen haben und gegen Franzosen gekämpft haben und am anderen Tag sich bei mir im Training gemeldet haben. Und mit diesen zwei großartigen Spielern, McLuffy, ein Star nachher in Frankreich, nach diesem, und der andere hieß Mausch, auch ein Erstligaspieler der französischen ersten Division, sind wir raketenhaft nach oben geschossen. Man sieht, als Trainer muss man auch Glück haben.
Ja, das ist so. Und apropos Glück, er hatte dann das Glück, nicht nur in Mahlhöls relativ erfolgreich zu sein nach seiner Rückkehr in Deutschland, sondern eben auch dann vom MSV Duisburg zum Bundesliga-Start dabei zu sein. Ja,
was kann es nach Tunesien geben, ne?
Ja, kommt der MSV Duisburg.
mit Zwischenstationen bei Malhöls, ja, Wahnsinn. Ein erster Exkurs von Rudi Gutendorf. Er hatte schon Afrika als Länderpunkt, Kontinentpunkt, aber es sollten noch alle anderen Kontinente folgen. Burkhard, wir haben Zeit für Reaktionen, oder?
Ich habe hier
eine für dich, die ich dir so rüberschieben kann. Würde gerne die hier vorlesen von Thomas Hommen. Er hat geschrieben an info@jobo-bonito.de. Hallo Burkhard, hallo Sven. Im vergangenen Jahr habe ich euch über meine 8-Länder-Radtour quer durch Europa
der Köln-Fan ist das, ne?
gehört. Und ich habe euch auch darüber berichtet. Auch in diesem Jahr steht wieder eine Sommertour an mit 18 Fahrradtagen. Etwas bescheidener geht es bei mir zu Hause in Alpen am Niederrhein los. Ziele meiner Geschichtstour sind unter anderem Dünkirchen, Verdun, okay, Orte des Ersten Weltkriegs vor allem. Mhm. Aber auch touristische Ziele wie Metz, Nancy, Paris, ja, und Versailles. Die hiesigen Zeitungen berichten immer gerne sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang über meine Touren im Rahmen. Also es ist Thomas Hommen, ja, wenn ihr das mal googeln wollt, er macht da richtig viel. Im Rahmen meines diesjährigen Gesprächs mit der Rheinischen Post, große Zeitung im Rheinland, weil wir ja überall gehört werden, habe ich darüber berichtet, dass ich im vergangenen Jahr in eurem Podcast erwähnt worden bin. Dazu heißt es im Artikel, den ich euch als Anlage beigefügt habe: Unterwegs höre ich gerne Podcasts, vornehmlich aus dem Sektor Fußball. So hat er es sogar mal on Tour in Jogo Benito geschafft, wo sich die Sportreporters bei Pistol und Boratube die Bälle zuspielen und bei denen sich Hommen von unterwegs aus einfach mal gemeldet hatte. Seitdem wurde ich mehrfach nach eurem Podcast gefragt und hoffe, dass sich eure Zahlen in Hinsicht auf Abonnenten und Abrufe gesteigert haben. Ja, können wir sagen. Die Werbung war natürlich Ehrensache. Vielen Dank dafür und wir wünschen da viel Erfolg bei der nächsten Tour. Thomas, hoffentlich begleiten wir dich dann auf vielen Etappen und allzeitsichere Fahrt. Ich glaube schon, ne? Wenn man mit dem Fahrrad da unterwegs
ist. Ja, wenn du aber ich meine, er ist quer durch Osteuropa gefahren.
So ein Bild von ihm, da ist er mit Fahrradhelm und Fahrradfahrerbrille und einem wettergegerbten Gesicht. Einen guten Dorfschen 3-Tage-Bart hat er und gepackte Taschen. Marathonradler ist er. Super!
Ja. Eine Mail von Lothar. Lothar schreibt: Hallo zusammen, der Titel der aktuellen Folge Ein Stück vom Himmel hat mich in Erinnerung schwelgen lassen, denn wie Sven habe ich das gleichnamige, ich krieg diesen
Frosch nicht. Guck ich, in 4 Tagen habe ich den Rotz.
Ich krieg den Frosch nicht weg, denn wie Sven habe ich an das gleichnamige Lied von Herbert Grönemeyer gedacht, Ein Stück vom Himmel. Das ist doch nur eine Liedzeile, glaube ich, hast du gesagt.
Nein, es heißt Ein Stück vom Himmel.
Letztes Mal hast du gesagt, es wäre nur eine Liedzeile.
Es ist eine Gutendorf-Folge, ja, da darf halt, das im Ungefähren bleiben.
Ja, du bist ein Bruder im Geiste. Du bist
Rudi und ich hätten Spaß gehabt,
absolut.
Mit Sicherheit.
Mein Vater, Robert Schimek, hat von...
Auch das noch, Schimek?
Ja, aber mit C, wie es mir im Ruhrgebiet schreibt, mit CZY, Schimek. Hat von der Eröffnung 1973 bis zu seiner Rente 1990 im Parkstadion gearbeitet. Schalke war daher zu Hause immer ein Thema. Der Rasen im Parkstadion war sein Rasen. Wenn es einen Platzsturm, also Platzwart, wenn es einen Platzsturm gab, bekam unser Vater regelmäßig Schnappatmung wegen seinem Rasen. Über Michael Jackson und den Papst Johannes Paul II. Freute er sich nicht so sehr und verwendete Begrifflichkeiten, die man im Jahr 2024 nicht mal schreiben sollte. Michael Jackson hat das erste Konzert im Parkstadion gegeben und der Papst hat dort eine Messe gefeiert. Daraus resultiert auch die Ehrenmitgliedschaft beim FC Schalke. 1999 ist mein Vater verstorben. Meine Brüder und ich erzählen uns heute noch die ein oder andere Geschichte. Wir sind uns ziemlich sicher, dass unser Vater im Schalke-Himmel Wolfram Wuttke und Rudi Assauer mit offener Hand empfangen hat. Unser Vater war quasi in der Dauerqualifikation, um Mitglied der deutschen Rauchernationalmannschaft zu werden. Wenn wir zum Verwandtschaftsbesuch im Interzonenzug in die DDR gefahren sind, fuhren wir selbstverständlich im Raucherabteil. Nur wegen ihm, für mich war das normal, aber heute ist das unvorstellbar. Wolfram Wuttke und Rudi Assauer haben auch geraucht. Assauers Zigarren kamen erst während seiner zweiten Amtszeit ins Spiel. Die beiden haben meinem Vater regelmäßig angeschnorrt. Er sagte mal, dass es über die Jahre hinweg mindestens eine Stange Zigaretten gewesen sein muss. Meinen Eltern und mir ist aufgefallen, dass unser Vater nie etwas von seiner Familie erzählt hat. Er sagte aber regelmäßig, und man achte auf die Reihenfolge, dass Schalke und wir seine Familie sind. Ein herzliches Glück auf Lothar.
Ein Stück vom Himmel
von Herbert Grönemeyer, erschien 2014 auf der Platte, die heißt Dauernd jetzt. Aber nicht nur das, Ein Stück vom Himmel ist auch ein Film, in dem Horst Buchholz, der junge Horst Buchholz, mitgewirkt hat, aus dem Jahr 1957. Mhm. Und von daher ist es ein Titel, der wirklich viele Väter hat. Rudi Gutendorf war, glaube ich, Vater von, also soweit wir das wissen, einem Sohn.
Den er dann, ja, aber er hat auch diverse Vaterschaftsklagen auch noch nachgehen müssen oder nachgeben. Also ich weiß nicht, ob er nachgeben muss, aber nachgegangen wurde diesen Klagen
auf jeden Fall. Aber mit Marika, seiner ungarisch-stämmigen australischen Frau, die 36 Jahre jünger war, hatte er dann einen Sohn. Das war so. Aber lange Zeit sagte er, es ist gut, dass ich keine Kinder habe, weil so kann ich eben rumflattern und rumfliegen durch den Fußball. Und
ich dachte, jetzt kommt noch was anderes mit V. Ach, ne, Fliegen schreibt
man nicht. Das bist du ja. Du bist ja eher so, eigentlich bist du der Sauerlandstern. Die Leute wissen es nur nicht. Ne? Der Mensch geworden Sauerlandstern.
Ich war nie im Sauerlandstern. Ich habe lange da gelebt, aber ich war nie drin in der Bude.
Echt?
Warst du mal drin?
Nein. Also, Er wurde immer Riegel-Rudi genannt. Warum?
Sie sehen, dass sich der Riegel schon formiert hat. Im entscheidenden Moment, wo wir es ganz schwer haben, zieht sich auch Krämer noch zurück, um hier den Riegel zu vervollständigen. Selbst Rahn kommt zurück und bietet sich hier als Anspielpunkt an. Das Gleiche unser Evan de Vel, unser Linksaußen sogar.
Aber der stürmende und nach vorne schnellende Außenverteidiger war eine Idee
von
Rudi Gutendorf, der dann in Riegel, also eigentlich die Walze, es war auch, Walze hat sich nicht durchgesetzt, aber das war ein paar Mal auch die Rede von der Gutendorf-Walze, glaube ich, wo alle offensiv spielen und alle defensiv wie eine Walze hin und her wogt, das Ganze relativ flexibel. Es war schon eine relativ neue Idee mit diesem Riegel.
Ja, ja, weil ja damals noch sehr starker Positionsfußball gespielt wurde. Du bekamst deine Aufgabe, halbrechts, zentrales Mittelfeld und da bist du dann auch geblieben.
Ja.
Also da bist du ja nicht rübergelaufen irgendwo hin.
Und Gutendorf hat das aufgebrochen
mit einer
Mannschaft, dem MSV Duisburg, der eigentlich dem Abstieg geweiht war in der ersten Bundesliga-Saison. So waren zumindest die Weissagungen.
Ja, und er hat dafür aber auch prominente Schützenhilfe gebraucht. Unter anderem hat er sich Helmut Rahn geholt, dem es zu Beginn der Bundesliga nicht so richtig gut ging, der bei Brot und Wasser vielleicht im holländischen Knast saß.
Mein Verein wollte den nicht haben. Der hatte den Geruch so, der säuft. Und da ist der besoffen in eine Baugrube gefahren. Und die Polizei hat festgestellt, dass er ziemlich getrunken hat. Und habe ich gesagt, die verlangen 90.000 Mark. Bin ich dann nach Enschede gekommen, sag ich, Helmut, komm mit nach Meiderich.
Und das hat er dann gemacht, der Helmut, ist dann mit Rudi Gutendorf und seinem cremefarbenen Mercedes zurückgefahren nach Duisburg. Und dann haben die da ein sehr erfolgreiches, eigentlich das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des MSV, damals noch Meidericher Spielvereins, gestaltet. Das war es ja noch nicht, der MSV Duisburg. Und haben da etwas geschafft, was ja eigentlich niemand geglaubt hat. Das war sein erfolgreichstes Jahr als Vereinstrainer in Deutschland. Und ich glaube, er hat sich auch immer besonders um Helmut Rahn gekümmert, weil er schon gesehen hat, dass Helmut Rahn es abseits des Fußballplatzes nicht so ganz einfach hatte.
Ich habe ihn einmal gesehen, da hat er auch gestanden in so einem Pool und gesagt, ja Boss, erzähl mal, wie war das mit dem Tor, der Weltmeister Boss? Und das war da an der Ecke, wo die kleine Treppe runterging, wo die Toilette war. Und da war oben so Pinkelgestank in der ganzen Wirtschaft. Da hat er sich wohl gefühlt. Der Helmut, unser Weltmeister.
Ja, Helmut Rahn und Rudi Gutendorf und die beiden zusammen in Duisburg in einer Zeit, als die Hochöfen noch unter Volllast standen und die Luft im Ruhrgebiet eine ziemlich anstrengende gewesen sein muss.
Dazu kam noch, dass diese furchtbar schlechte Luft von den Zechen und den Abgasen. Wir haben in Meiderich trainiert, wir konnten gar nicht anders. Wir mussten uns Mullbinden um den Mund kleben. Und die waren nachher schwarz wie Kohle von der verdammt schlechten Kohlenluft, Zechenluft.
Wahnsinn, damals in Duisburg. Mhm. Ja, war letztens noch da. Ich meine, was für ein großer Verein, ne? Bei Michael Preetz. Ich wünsche ihm alles Glück dieser Welt, dass der MSV Duisburg da nicht in die vierte Liga absteigt. Ja, ja, da furchtbar. Wurden sie Vizemeister in dieser Saison. Und das muss man auch sagen, Luzern hin, Tunesien her, bis dahin war Rudi Gutendorf kein großer Name im Fußball. Den hat er sich da gemacht in Deutschland. Ja, das war schon echt ein dickes Ausrufezeichen mit seinem Riegel-Rudi-Ding und er war einer, der sich immer gut verkaufen konnte. Weißt du, was ich eben dachte, als ich den O-Ton hörte von ihm, wo er gesagt hat, komm Boss, komm mit zu mir nach Duisburg.
es hat sowas, was soll ich sagen, du vertraust ihm und das ist wie so der Vater, der kommt und sagt, komm, kriegen wir schon hin, komm zu mir, hier passiert dir nichts. Er hat sowas Gewinnendes und sowas Vertrauenserweckendes in seiner Stimme. Und es ist dieser, das sind ja Sachen, die er am Ende seines Lebens so erzählt hat. Dieser Koblenzer Dialekt ist ja immer drin geblieben. Er hat ja immer so eine Sprachfarbe, wo du denkst, das ist einer, der auch in der Schankstube da sitzt und dir mal zuhört, wenn es dir nicht gut geht. Also diese Anmutung hat er.
Ja, das ist ein schönes Bild.
Ja, ich glaube schon, weil das ist auch vertrauenserweckend. Er hat es ja immer gesagt, er hat es innerhalb von kürzester Zeit, muss er es geschafft haben, viele Menschen zu erreichen und für sich, für seine Sache zu gewinnen. Er hat gesagt, ich war nie ein Langstreckenschwimmer, das werden wir in der nächsten Folge dann feststellen. Aber ich glaube, das ist so diese First Impression von den Leuten, von Rudi Gutendorf wird die gewesen sein. Oder kommt einer, der hat Ahnung von Fußball und der will was mit mir machen.
Ja, also ich glaube, er war auch ziemlich störrisch und ich glaube auch, dass er ziemlich sehr selbstherrlich war und ich glaube auch, dass es nicht von ungefähr kam, dass er in Deutschland immer nur sehr kurz bei seinen Vereinen geblieben ist, aber er war einfach einer von denen, die zweifellos ganz tiefe Fußspuren hinterlassen haben, auch in der Fußball-Bundesliga, auch bei seiner zweiten Station im VfB Stuttgart.
Genau, da ging er hin und da lernte er auch seine erste Frau und auch zweite Frau, weil das war die, von der er sich hat scheiden lassen und dann haben sie wieder geheiratet, Ute kennengelernt hat. Und wenn du dir Bilder anguckst vom jungen Rudi Gutendorf und seiner Ute, wie sie da posieren vor einem fetten Mercedes, dann muss man sagen, das war Jet Set. Das war das, wovon viele Leute in Deutschland träumten. Rudi lebte seinen Traum und hatte eine sehr, sehr, sehr hübsche Frau Ute. Wo wir doch gerade irgendwie bei Spielerfrauen waren, wir haben 3 Folgen gemacht, ne? Kann das sein? Das ist ja Wahnsinn. Das hat ja Ute Gutendorf hätte eigentlich auch einen Platz darin gefunden. Ich weiß nicht genau, was für eine Rolle sie da gespielt hat, weil irgendwann hat sie die Schnauze voll gehabt von dem Vagabundenleben und dann haben sie sich eben getrennt. Ute war dann mit ihm zusammen im aktuellen Sportstudio bei Wim Tölke.
Oh, den großen Frauenversteher.
Der große Preis, weißt du was, bei Wim Tölke wird vielleicht euch da draußen auch so gehen. Ich habe den großen Preis irgendwie Wum und Wim Wendelin.
Wum und Wendelin und
Wim Tölke. Die waren auch immer Tölke, dabei. Ja. Und ich habe das als wahnsinnig sympathisch abgelegt. Und ach, das war so ein gewinnender
Donnerstagabend, 19:30.
Glaub, der war auch Sportflieger, flog auch mit dem Flugzeug von Termin zu Termin. Ich glaube, das war so ein Tausendsasser. Und der moderierte auch das aktuelle Sportstudio. Aber es gibt einige Interviews, wenn ich es mir so angucke.
Ja.
Die mich immer wieder zur Frage führen, finde ich den wirklich so cool in der Rückschau? Und ich komme zu dem Ergebnis.
Nein.
Genau.
Ich begrüße vor allen Dingen auch Ihre, darf ich sagen, Ihre reizende Frau. Charmant ist mir zu unpersönlich und zu nüchtern. Und wir freuen uns. Sie hat mir eben gesagt, fragen Sie mich nur nichts über Fußball.
Nein.
Warum nicht?
Da müsste ich Ihnen eingestehen, dass ich da sehr wenig, überhaupt fast nichts davon verstehe.
Gehen Sie denn wenigstens zum Spiel?
Selten. Ich muss sagen, ich habe auch heute meinen Mann nur abgeholt. Eigentlich war ein Wunder, dass ich einen Mantel dabei hatte, weil er mir dann nachher sagte, wir müssen nach Wiesbaden. Und ich rechnete eigentlich, Essen war alles schon zu Hause gerichtet.
Was gab es denn
aber heute so Abend? Interessant war ich, so ein Fußballtrainerin.
Das interessiert mich jetzt und interessiert alle unsere Zuschauerinnen, was die Frau eines erfolgreichen Trainers zu nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln kochte.
Eisbombe. Wird er nicht zu sehr verwöhnt?
Wird nicht verwöhnt, ne? Sehen Sie
ja mal. Ja, bist du wenig zu Hause? Da kann ich dir meine Kochkunst gar nicht beweisen.
Oder? Ist fies, ne? Ich finde es auch fies.
Und ich denke auch sofort an Wim Tölke, wie er die ersten Frauenfußballspiele im Sportstudio da mit so einem Text aus dem Off verunstaltet. Das ist ja auch furchtbar. Ne? Also zum Glück, ne, die Frauen, das ist ein schlimmes Fußballspiel, was da gezeigt wird. Und die Frauen, die da irgendwie auf einem beschissenen Platz unterwegs sind und sich in den Dreck werfen und er dann nur ruft irgendwie, ja, zum Glück kann Erna die Sachen ja selber waschen zu Hause und so.
Es war, glaube ich, auch in dieser Studentenrevoltenzeit gab es auch große Auflehnung und sehr chauvinistisches Gehabe. Da gab es doch so einen Tomatenwurf.
Ja, das hatten wir bei den Spielerfrauen. Ne?
Ne? Also Folge, genau, ja. Deswegen, das zog sich ja durch...
Durch alle Gesellschaftsschichten.
Durch alle Schichten.
Ja,
ich würde sagen, wir sind am Ende unseres ersten Teils angekommen. Wir sind also einmal in Tunesien gewesen mit ihm, waren in der Schweiz, der längsten Station seines Lebens, aber was jetzt folgt, in der nächsten Folge, ist der schiere Wahnsinn. Auch die sportliche Katastrophe seines Lebens, die hörte auf den Namen Hamburger Sportverein.
Ja, und Dr. Peter Krohn.
Und Kevin Keegan und Felix Magath hatte auch seine Rolle in dem Spiel.
Ja, und auch Klaus Kinski im Amazonas-Urwald.
Es bleibt wahnsinnig. Das können wir schon mal versprechen. In der zweiten Folge, ich habe den Titel zwar immer noch nicht im Kopf, aber der war gut.
Ja.
Die ganze Welt
ist ein Gutendorf.
Ist ein Gutendorf.
Wir könnten sie auch nennen Bula Bula Rudi. Comeback. Ne, auf Fidschi war das. Bula Bula.
Ich schließe die Bücher für heute. Freue mich auf die nächste Folge. Wir hören uns. Das Geile ist, während die Folge veröffentlicht wird, ja, sind wir beide an der Südküste von England in Portsmouth.
Ja, und Gladbach ist noch nicht ausgeschieden im DFB-Pokal.
Und haben gerade Katerfrühstück, glaube ich, wenn die gerade raus ist.
Das ist richtig. Aber auch ich schließe jetzt mein Buch.
Burkhard, das war ein großes Vergnügen. Nächste Folge dann der zweite Teil rund um Rudi Gutendorf. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder sonstiges, dann schreibt an info@jogo-bonito.de. Der Club des Jugadores ist nach wie vor da und es gibt Tickets für zwei Shows, die wir haben im April und im Juni. Details findet ihr in den Shownotes und alle, die hier dabei sind im Club des Jugadores, werden natürlich namentlich genannt. Und ich nenne gerne deinen Namen am Ende. Burkhard sagt Tschüss.
Und Sven sagt auch Tschüss.
Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.